Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros für euch wie immer Andreas
und Sebastian. Andreas, ich habe gleich mal eine Frage zum Einstieg an dich.
Ja, bevor
bevor wir mit allem anderen starten, würde ich gerne von dir wissen, hast du heute schon das Stadtbild verschandelt?
Ja, das ist das ist eine gute Frage, gell? Wie will man das denn erkennen?
Ja.
Also ich meine, ich bin ja empört, nicht über deine Frage, sondern über diese Debatte. Und ich glaube, der Weg, sich zu fragen, ob man das verschandelt hat, ist das, also mit Humor, ist die einzig mögliche Reaktion neben sehr viel Protest. Also,
den es ja auch gab.
Den es ja auch gab und anhalten gibt. Ich meine, das ist ja ein Unding, oder? Also ich bin nachhaltig empört würde eigentlich ehrlich gesagt alle dazu aufrufen, das Stadtbild in allen möglichen Weisen zu verschandeln. Also zumindestens, also nicht durch Handeln.
Sondern durch ihre Anwesenheit, meinst
durch
du?
Durch Präsenz, und vielleicht mal darauf hinweisen, dass unser Stadtbild eben möglichst divers und vielfältig und bunt sein soll und darf. Und ich finde es aber eine ganz, ganz schwierige Diskussion, ehrlich gesagt. Und die ist irgendwie entlarvend und die zeigt so viel über unsere gegenwärtige Regierung, über den Kanzler und, glaube ich, über so die politische Strategie, aber auch eben über Haltungen, die schon eben konservativer Seite herrschen. Und
ja, ich finde vor allen Dingen, dass das ähnlich natürlich wie dir, also ich kann dem allen nur zustimmen, ich finde vor allen Dingen, dass das zeigt, wie sich der Diskurs verschoben hat. Das ist wieder ein Ausdruck dessen, wie sich der Diskurs verschoben hat, ne? Weil solche Aussagen wären, glaube ich, ich weiß es nicht, aber vor ein, zwei Jahren noch auch wieder mal undenkbar gewesen, zumindest von Spitzenpolitikern.
Ja.
Ich beobachte das ja derzeit so ein bisschen von außerhalb.
Ja, wie ist denn da die Wahrnehmung von außerhalb?
Das ist hier kein Thema. Also hier heißt in Norwegen, das ist kein Thema. Habe ich so in den Medien, so wie ich sie verstehe, zumindest nichts mitbekommen oder wahrgenommen.
Ja.
Aber ich krieg's natürlich mit und war ähnlich schockiert. Vor allen Dingen dann auch das Ganze nochmal nicht nur zu versuchen zu entschuldigen, sondern im Nachgang nochmal zu bekräftigen.
Ja.
Fand ich schon hart. Also,
Also, das sind eigentlich an zwei Punkten, die tauchte ein Problem auf, die verbunden sind, aber doch eigene Probleme darstellen. Das erste ist der ursprüngliche Kontext dieser Stadtbildaussage, der eben nicht gescriptet oder vorgegeben war und irgendwie dann eben auch nicht überraschend, aber würde ich schon sagen, eben eine Haltung ausdrückt und nicht nur in Anführungsstrichen eine politische Strategie, die steckt da auch drin und die kommt dann nämlich im zweiten, in der Bekräftigung, zum Ausdruck, ja, wir wollen halt damit Dog-Whistling betreiben, also eine Sprache benutzen und Inhalte benutzen, die auf ganz bestimmte Ohren trifft und auf ganz bestimmtes Interesse trifft, nämlich rechts außen. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast, ein Diskurs und eine politische Strategie, die wir eigentlich vor ein paar Jahren und auch von den Politikerpersonen, die so in den letzten, sage ich mal, oder von den meisten Politikerpersonen, die in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren hier so was zu sagen hat, nicht erwartet hätten.
Ja.
Und also diese zwei Probleme, das finde ich schon ein richtig, richtig großes Problem. Bin aber sehr froh, dass ganz viele Leute auf die Straße gehen.
Ja.
Da schließt sich aber sozusagen ein Problem an, was wir auch schon öfters besprochen haben, was ich sehe, nämlich, dass jetzt wieder einige kommen werden und von Spaltung die Rede ist. wird und es so hinstellen werden, als ob die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, wieder spalten werden, weil die ja sozusagen dann gegen die Regierung sind. Und ich finde, bei sowas darf man einfach nicht das stehen lassen und sagen, ja, ist halt politische Strategie oder so, denkt er halt, ist ja nicht weiter schlimm. Nein, das ist eine Verrohung unserer Sprache, das ist eine Diskriminierung gegenüber so vielen Menschen. Und nicht nur, dass man aufs Aussehen geht, die reden ja dann immer auch davon, dass die Leute, die anders aussehen, aber halt arbeiten und fleißig sind, dass die willkommen sind. Das finde ich, das nervt mich auch schon, wenn ich mich jetzt rein rasche rede.
Vor allen Dingen ergibt es auch überhaupt keinen Sinn im Zusammenhang mit der Aussage. Also wenn man die Aussage mal so nimmt, ne, dann muss sie sich ja auf Äußerlichkeiten beziehen. Ja. Also was würde sonst ein Stadtbild verschandeln? Es kann ja nur um Äußerlichkeiten gehen. Ja. Und damit ist die andere Aussage so oder so schon gar nicht mehr damit zusammenzubringen, dass Personen mit bestimmten Leistungen oder Fähigkeiten oder so das Stadtbild dann nicht verschandeln würden. Es ist einfach
Quatsch. Ja, genau. Ja. Das ist so wie der Rechtsaußen, der dann sagt, ja, aber ich kenne doch auch einen Türken oder
genau.
So. Sagen irgendwie, die wollen wir ja. Aber das finde ich an sich auch schon
Problem, genau.
Das ist Leistung. Und abgesehen davon, dass natürlich sowas wie Ghettoisierung und Gewalt, die daraus entsteht, glaube ich, eine Folge einer Sozialpolitik ist oder einer Integrationspolitik und auch eine Wirtschaftspolitik möglicherweise, die das befördert, Ghettoisierung, Gewalt, die dann daraus entsteht. Vielleicht müssen wir mal mehr da ran anschließen oder andocken und da was tun, anstatt irgendwie von Äußerlichkeiten, die aus einer Zeit kommen, von der ich immer noch denke, die ist doch schon lang vorbei.
Ja, ich glaube, aber vielleicht machen wir zu den ganzen Sachen nochmal eine Extrasendung.
Sonderfolge.
Nochmal eine Sendung zum Liberalismus, wenn ich dich jetzt gerade so reden höre. Aber das ist dann das Thema. Nein, aber...
Ja, ihr hat es ja selber jetzt so angedeutet. Gell? Ja, du hast schon recht. Ja. Das Stöckchen jetzt aufgenommen.
Aber wir haben ja auch schöne Themen heute. Und das erste ist, dass wir mal wieder eine sehr interessante E-Mail von Frank bekommen haben, die sich auf unsere...
Grüße gehen raus, vielen Dank.
Die sich auf unsere Folge zur epistemischen Ungerechtigkeit mit dem Titel Zu jung, um die Wahrheit zu sagen, bezog. Und Frank hat da wie immer in seinen E-Mails an uns sehr umfangreich und sehr viele Dinge geschrieben. Aber eins wollte ich nochmal rausgreifen. Er hat sich nämlich dann an einer Stelle in der E-Mail damit auseinandergesetzt, dass seiner Meinung nach, so habe ich ihn verstanden, Wahrheit immer ein Kampf gegen die sei, die die Macht hätten oder haben. Und dass das sozusagen durch diesen Ansatz letztlich auch zum Ausdruck gebracht würden, den wir da ja besprochen haben in der Sendung. Und das war mir nochmal wichtig, da vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen, weil... da drin ja auch was steckt, was diesen Ansatz vielleicht auch ein bisschen ambivalent macht, ne? Weil klar, einerseits steckt sowas da drin, man muss aber gleichzeitig auch immer vorsichtig sein, was man daraus macht und dass man dann nicht in so, sagen wir mal, verschwörungstheoretische Aussagen abdriftet abdriftet, ne? Die ja an manchen Stellen auch genau so etwas sagen, wie wir haben ja die Wahrheit und damit kämpfen wir eben gegen die Macht haben, in Anführungsstrichen, ne, die da oben, die uns was ganz anderes weiß machen wollen. Ne? Also das muss man dann eben sehr in gewisser Weise, wenn es eben um, das haben wir ja in der Sendung besprochen, kollektive hermeneutische Ressourcen und ihre Struktur und ihren Aufbau und so weiter geht, steckt das natürlich irgendwie drin, ja. Aber andererseits muss man es, glaube ich, auch sehr vorsichtig verwenden, um eben zu vermeiden, dass man in die falsche Ecke dann damit vielleicht abbiegt.
Ja, genau. Ich glaube nicht, dass ja. der Frank so gemeint hat eben, aber insofern ist es ein, glaube ich, ein guter Hinweis, dass da natürlich was drinsteckt an dieser Aussage, aber dass es, glaube ich, dann eben drauf ankommt, auch zu verstehen, was Wahrheit dann eben ist, beziehungsweise voraussetzt ein Wahrheitsverständnis. Und das hatten wir auch in unserer Wahrheitsfolge besprochen, wo wir sagen, da hängt natürlich, oder da müssen wir voraussetzen, eben sowas wie ein geteilter, sagen, Evidenzraum, ja, also ein geteiltes Verständnis dessen, wie und worauf wir uns ziehen, wenn wir eben Wahrheit kennen, gewissermaßen dann also Aussagen oder dann eben auch gegen Mächtige in Stellung bringen. Ansonsten droht die Gefahr, die du sagst, glaube ich. Insofern ist es ein ganz wichtiger Satz eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ja, glaube ich, eben, wie du ja gesagt hast, die Ambivalenz von Wahrheit und Macht zum Ausdruck bringen.
Ja, auf jeden Fall. Und das hatten wir auch nicht besprochen in unserer Folge und deswegen fand ich es auch nochmal total wichtig, dass er das und gut, dass er das geschrieben hat und wir das jetzt nochmal aufnehmen konnten.
Ja. Er hat auch ganz, ganz viel spannende Sache auch nochmal zu anderen Aspekten der epistemischen Gerechtigkeit genannt, die eigentlich, und deswegen können wir sie jetzt gar nicht hier alle erwähnen, die eigentlich nochmal eine neue Folge zu epistemischer Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit nach sich ziehen würden. Ich glaube, wir können da gern mal auch überlegen, ob wir da nicht auch nochmal drauf eingehen. Einen Hinweis möchte ich aber hier nochmal auch bringen, den wir dann auch in den Shownotes verlinken. Er hat nämlich, wie ich auch, über einen Film gehört, der eigentlich eine ganz ähnliche Thematik behandelt, nämlich der Film Carla, der im Kino jetzt vor kurzem, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, angelaufen ist, und der auch das Thema, einem Kind wird nicht geglaubt und also epistemische Ungerechtigkeit anspricht. Ja. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Shownotes. Aber heute, lieber Sebastian, da wollen wir ein anderes Thema angehen.
Ja.
Wir greifen ein Thema auf, das wir schon mal angesprochen haben und das uns so sehr interessiert hat, dass wir gesagt haben, nee, das müssen wir eigentlich nochmal genau adressieren, genauer besprechen. Das Thema hatten wir in unserer Live-Sendung in Fratres in Österreich Anfang September besprochen und ihr könnt dazu gerne nochmal den Podcast und auch das Live-Video auf YouTube anschauen. Und wenn ihr das tut, dann seht ihr, dass da viele Teile unserer Diskussion aus technischen Gründen leider nicht vorkommen. Wir hatten da leichte technische Probleme. Und auch das ist ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, nee, lass uns doch nochmal dieses Thema aufgreifen. Nämlich die Grundfrage, kann KI denn Kunst? Kann KI kreativ sein? Kann KI Kunst hervorbringen oder eben nicht?
Ja, du hast schon gesagt, kann es KI-generierte Kunst geben? Das ist vielleicht erstmal, kann KI kreativ, ist vielleicht dann nochmal, kommt drauf an, wie man es sieht, wie man die Frage versteht. Eine Folgefrage oder eine Voraussetzung weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die eigentliche Frage, die wir uns gestellt haben und vielleicht heute nochmal stellen wollen, ist ja die, kann KI Kunst erschaffen oder generieren? Ne? Kann es KI-generierte Kunst geben? Und ich habe da ja jetzt seit dem wir in Fratres waren auch nochmal weiter drüber nachgedacht. Ich glaube, du auch. Und ich würde bei meiner Position tatsächlich weiterhin bleiben erstmal, nämlich ja. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn wir so einsteigen, dann sagst du nö.
Erzähl mal, wie.
Ich glaube, und das kam vielleicht in Fratres auch in der Diskussion, die wir da hatten, gar nicht so deutlich raus, was eigentlich der Knackpunkt unserer Diskussion war und was eigentlich den Unterschied ausgemacht hat in unserer Position, dass ich sage, na klar, KI kann Kunst generieren und du sagst, nein, kann sie nicht. Und ich glaube, der Knackpunkt ist ja erstmal darin, worauf wir jeweils schauen, sozusagen. Also ich hatte das Gefühl, dass du eben sehr stark auf den Prozess des Schaffens von Kunstwerken, und ich glaube, über Musik haben wir auch gesprochen, aber lass uns da bei Kunstwerken bleiben vielleicht erstmal, auf den Prozess des Erschaffens von Kunst geschaut hast und auf den die Künstlerin, ja, mit Blick auf die eben dann etwas als Kunst oder Kunstwerk ausgezeichnet werden kann. Und mir ging es eigentlich um das Resultat, beziehungsweise um das, was damit dann von denen, die dieses Kunstwerk betrachten, bewerten, darüber sprechen, eben gemacht wird. Ne? Also das war, glaube ich, so der Knackpunkt. Ja. Und ja, oder wie siehst du das?
Ich glaube auch, genau, das war der Knackpunkt. Und ich denke schon, dass an der Idee was dran ist, dass ein Kunstwerk, ein Bild, eine Skulptur oder eben auch Musik, ja, sowas wie Sinn und Bedeutung haben. Die sagen was aus. Mhm. Und natürlich sagen die aus, was ich da drin sehe, aber irgendwie muss es doch eine Quelle an Bedeutung geben. Also dem wurde ja was mitgegeben, diesem Kunstwerk. Es wurde ein Sinn und eine Bedeutung hineingelegt. Ja? Der Autor, die Autorin, die Künstlerin, der Künstler, die wollen damit etwas aussagen. Oder vielleicht, die wollen damit auch nur reine Schönheit bieten. Ja? Wenn wir es jetzt nicht allzu kognitiv, also allzu, wie soll ich sagen, mit sprachlicher Bedeutung verbunden wissen oder verstehen wollen. Vielleicht, also denkt der Künstler, die Künstlerin, ich möchte einfach pure Schönheit gestalten. Mhm. So. Und ich glaube, und der Künstler, die Künstlerin überträgt dann gewissermaßen die Werte. Und ich glaube, die haben schon eine gewisse Aussage oder eine gewisse Autorität, sage ich mal, ganz vorsichtig, für dieses Kunstwerk. Klar, da kommst du vielleicht auch gleich nochmal drauf, oder kannst du ja dann dazu nähere spezifizieren. Klar ist es nicht sozusagen so ganz eng zu verstehen, als ob nur das, was der Autor dann letztlich in einer Notiz unter dieses Bild hängen kann, ja, als Sinn und Bedeutung zu verstehen. Aber irgendwie scheint mir doch das ein gewichtiges Kriterium oder Merkmal des Werkes zu sein. Und ich finde, dann ist es doch auf ersten Blick durchaus plausibel zu sagen, naja, guck mal, so eine KI, das ist halt eine Rechenanweisung letztlich. Also es ist eine Rechnung und die statistisch Dinge miteinander verbindet oder rausfindet und dann kreiert. Ja? Sagen wir mal ganz allgemein. Ja? Aber es ist irgendwie, besteht aus Eins Nullen, die letztlich auch nur mit dem, was sie halt kennt, ja, damit registriert worden sind, auch wieder generieren kann. Und von Sinn und Bedeutung ist doch da gar keine Rede davon. Wir würden doch sowas wie, naja, ein Wesen mit Bewusstsein kann Sinn und Bedeutung verstehen, weitergeben, annehmen. Und das, würde ich sagen, ist zumindest aktuell bei keiner künstlichen Intelligenz, bei keinem Algorithmus zu konstatieren. Und dann wäre sozusagen, wenn ich jetzt diese zwei Prämissen habe, Sinn und Bedeutung setzt Bewusstsein voraus und Sinn und Bedeutung ist essentieller Bestandteil eines Kunstwerks, Sinn und Bedeutung des Autoren, der Autorin, dann würde ich sagen, nee, dann kann KI aktuell zumindest noch keine Kunst So, das war meine Überlegung und ich finde, das wird so ein bisschen unterstützt durch vielleicht eine anekdotische Beobachtung, dass halt viele Leute doch sagen, und auch in Fratres war das ja, wurde das thematisiert, dass die Bilder jetzt so richtig schön dann irgendwie doch nicht sind und die Bedeutung erschließt sich uns auch nicht, auch wenn sie die vielleicht haben können, aber das ist jetzt sozusagen dein
Punkt. Ja, genau, das ist mein Punkt. Ja, genau, das wollte ich auch sagen, ne? Also das war ja nicht nur, oder ich erinnere mich in der Diskussion, die leider nicht mehr auf dem Video ist, dass eine Teilnehmerin ja sagte, na gut, das ist aber auch irgendwie alles nicht schön, ne? Ja. Und wenn ihr euch die Sendung vor allen Dingen auf YouTube nochmal anguckt, ich glaube im Hintergrund hinter uns steht auch mindestens eines der Kunstwerke, was man auf dem Video sieht, da kann sich jede und jeder von euch ja selbst ein Bild davon machen. Was?
Wie pun intended.
Ja. 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 Wie er sie das findet. Ja, also alles, was du sagst, entspricht natürlich einer gewissen Intuition, beziehungsweise glaube ich auch der Intuition von vielen, ne? Und das war ja auch, ich glaube, dass du sozusagen mit Blick auf diese Aussage ja auch in Fratres sehr stark bestätigt wurdest, so habe ich es wahrgenommen. Aber jetzt können
Publikumspreis.
Genau, den Publikumspreis.
Hat abgestimmt.
Genau, hast du genau, 1, 2 oder 3, ne? Ja, naja, also ja.
Ja, nee, Entschuldigung, ja. Blödsinn. Erzähl mal.
Das ist sicherlich auch sozusagen die klassische Auffassung von Kunst, die du jetzt da dargelegt hast. Also nicht, die trifft nicht nur unsere Intuition, sondern wurde so auch, glaube ich, diskutiert lange. Aber so seit eher gegen Ende des 20. Jahrhunderts haben sich ja durchaus auch andere Auffassungen von Kunst durchgesetzt. Zum Beispiel bei Nelson Goodman, den einschlägigen Text können wir euch vielleicht auch verlinken in den Shownotes. Und der hat ja zum Beispiel sowas gesagt, wie dass Kunstwerke sich eben nicht dadurch auszeichnen, dass sie von einer bestimmten Künstlerin geschaffen wurden, sondern dass das, was wir da als Kunst bezeichnen, letztlich im Auge des Betrachters liegt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt noch, den er auch gesagt hat, der ja auch für uns, ne, für diesen Kontext vielleicht ganz wichtig ist, nämlich, dass das, was wir als Kunst bezeichnen, auch abhängig ist von den zur jeweiligen Zeit verfügbaren Technologie, von den Formaten, von den Medien, die wir haben. Das sehen wir ja auch, denke ich, daran, was heute alles unter zum Beispiel Medienkunst auch verstanden wird, was noch vor 50, 60, 70 Jahren, manchmal sogar noch kürzer, gar nicht möglich gewesen wäre. Da haben wir es. Naja, zum Beispiel bestimmte mediale Installationen, ja, die wir haben, ja. Oder ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es kann in der Pinakothek der Moderne gewesen sein. Da gab es ein Kunstwerk, an das ich mich immer noch gerne erinnere. Das war quasi die Dauerschleife eines sehr langen Films, in dem man ein Kind sah, das hinter einem Schreibtisch saß, aus unserer Perspektive, und Wittgensteins Die philosophischen Untersuchungen gelesen hat. Das war alles. Und dann verzweifelt versucht hat, Bedeutung in das zu legen, was es vorlesen konnte. Es konnte es natürlich vorlesen, aber hat nicht verstanden, was da gerade passiert. Sowas meine ich, ne? Sowas wäre ja vor, sagen wir mal, 100 Jahren zum Beispiel einfach nicht möglich gewesen, ja, weil wir diese Art der Kameratechnik nicht hatten, weil wir diese Art der Darstellung dann im Museum nicht hatten und so weiter und so fort. Also daran, das ist ja ein Beispiel dafür, ne, wie Kunst von Technologie, Formaten, Medien einfach abhängig ist, ne? Er geht aber noch weiter, Goodman, und das ist, glaube ich, auch, also das sind jetzt allesamt die Punkte, die ich jetzt stark machen würde auch, ja? Dass eben Kunstwerke nicht, wie du es jetzt gerade gesagt hast, sozusagen repräsentativ oder bedeutungsvoll sind durch das, was der Künstler da reingelegt hat in das Kunstwerk oder was er vielleicht intendiert hat, ja, sondern sie sind eben, du hast es auch so ein bisschen zugestanden, ne, dass da ja durchaus auch der Betrachter mit reinkommt. Sie sind im Sinne des Rezipienten sozusagen performativ, ne, sie gestalten Welt, ja, aber dadurch, was wir damit machen als Rezipienten, ja. Sie müssen auch nicht schön sein, ja. Und im Gegenteil ist Kunst eben, und ich glaube, die Erfahrung hat von uns auch schon jeder gemacht, wenn er in einem Museum war, sie sind auch nicht immer leicht zu schätzen, Kunstwerke. Ne? Sie sind auch nicht immer schön, ja, in dem, was wir vielleicht eben als schön empfinden, ganz unphilosophisch jetzt gemeint. Ja? Und der allerwichtigste Punkt, und ich glaube, das ist auch das, was ich primär in Fratres versucht habe zu vertreten, sie sind oder sie können sein politisch, aber vor allen Dingen sind sie kulturell und sozial konstruiert. Also sie sind eingebettet, sie können nur das Kunstwerk sein, als dass wir sie wahrnehmen in dem jeweiligen kulturellen und sozialen und auch politischen Kontext, in dem wir uns bewegen. Ja? Ja. Und dann, glaube ich eben, ist eigentlich die Frage, wenn wir uns fragen, ob etwas Kunst ist, eher unter welchen eben zum Beispiel politischen, kulturellen, sozialen Bedingungen, was jetzt von wem, warum als Kunst aufgefasst wird. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass damit inkludiert sein kann, dass Kunstwerke, die von einer KI generiert wurden, Kunst sein können, ja, weil es eben von ganz anderen Bedingungen abhängt, ob wir sie eben als solche bezeichnen.
Das sind ja eigentlich, wenn ich da nachfragen oder versuche, meine Zusammenfassung anbringen zu können, das sind ja im Prinzip zwei Punkte drin. Das eine ist, dass man sagt, naja, also dieser Sinn und Bedeutung, der kann schon drin sein, aber der liegt zum einen möglicherweise rein im Auge des Betrachters, wie man ja auch so schön sagt. Und wenn ich mir das anschaue und das schön finde oder da eine politische Aussage oder sonst irgendwas drin finde, dann ist das, und dann mit dem Label, das ist Kunst, bezeichne, dann ist es Kunst, es ist das eine. Und das andere ist ja, dass mehr, ich sage mal, gesellschaftlich-technologischer Art, das oder gesellschaftlicher Art, eine Zuschreibung, dass wir als, also dass es immer eine Art gesellschaftlichen Aufwand und eine gesellschaftliche Regulierung und eine Unterscheidung auch braucht, um zu sagen, also diesen Bereich, den nennen wir Kunst. Der hat dann ganz bestimmte Funktionen, ganz bestimmte Aufgaben, ganz bestimmte Inhalte und ganz bestimmte Institutionen, Museen nämlich, Galerien, also Musikplattformen und so weiter. Und das sozusagen, das singeln wir heraus oder das greifen wir heraus als den Bereich, den wir Kunst nennen und mit bestimmten Aufgaben, Funktionen, Inhalten belegen. Und das kann sich auch ändern.
Wobei natürlich, also, Vorsicht, da würde ich gleich noch einwerfen, das ist natürlich, außer wir bewegen uns jetzt in einem autoritären System, ne? Natürlich kein sozusagen gesteuerter, bewusst von irgendjemandem jetzt hervorgebrachter Prozess, ne? Sondern eben etwas, was unter den jeweiligen Bedingungen sich gesellschaftlich entwickelt. Ja. Ne? Also das wäre mir noch wichtig, dazu zu fügen.
Das ist ein ganz hervorragender Punkt und der zeigt aber gleich, wenn man zum Beispiel Kunst in der DDR oder in sozialistischen Systemen sich anschaut, dann hatten die natürlich, dann wurden die sozusagen kreiert und explizit von dem autoritären System auch für eine bestimmte Funktion erkoren. Und aber grundsätzlich, genau, meinte ich das jetzt gerade schon eher als einen unbewusst ungesteuerten Prozess, aber sozusagen es sind eben durch Aushandlung verschiedener Akteure etablierter Bereich, den wir eben Kunst nennen und mit bestimmten Aufgaben, Institutionen und Vorgehensweisen und so weiter belegen.
Ja.
Das wäre Kunst. Also im Prinzip die zwei, das Individuelle und das Soziale. Und oder so könnte man sagen. Und auch die technologische Entwicklung macht eben bestimmte Kunstformen dann möglich. Und so kann man auch sagen, ja, warum kann denn nicht auch, ähnlich wie das von dir beschriebene Medienprojekt, das jemand installiert hat, auch KI dann Kunst produzieren? Zumindestens, und das ist natürlich schon immer der Punkt, dann zumindestens in einem Tandem mit einer Künstlerin oder einem Künstler, weil von sich aus macht sich der Computer ja nicht an und genau, wirft ein Bild, schickt es irgendwo hin.
Genau, aber in der sozusagen jetzt in der radikalen Lesart, ne, so würde das aber erstmal bedeuten, dass sozusagen, das ist aber nur ein technisches Problem. Also dass es natürlich einen Menschen geben muss, der diese KI schon, der den Algorithmus entwickelt hat, der das programmiert hat, ne, der die entsprechende Modellentwicklung gemacht und so weiter und so weiter. Ja? Und dann eben zum Beispiel jemanden, der die entsprechenden Prompts, je nachdem, was das für ein System ist, eingegeben hat, damit eben jetzt zum Beispiel da ein Bild hinten rauskommt. Ja? So wie bei den Bildern in Fratris. Ja. Aber das wäre ja wäre natürlich eine technische Notwendigkeit, ja. Aber es wäre sozusagen irrelevant für die Bewertung des Ergebnisses als Kunst oder nicht Kunst. Und das wäre ja schon, tatsächlich glaube ich erstmal dabei bleiben, dass ich das grundsätzlich plausibler finde und dass damit auch solche Fragen eben nach, die du ja gerade auch aufgeworfen hast, sozusagen den Bedingungen eines Künstlers oder einer Person, die dann Kunst erschaffen kann, zum Beispiel ihr Bewusstsein, ja, dass man sich damit gar nicht zu beschäftigen braucht.
Ja.
Sondern wir müssen uns mit den Bedingungen beschäftigen, unter denen wir eben ein Kunstwerk, ein Musikstück, was auch immer, bewerten. Ne?
Ja. Wenn ich da, genau, und da gibt es ja sozusagen etablierte und auch sehr, wie soll ich sagen, unverrückbare Kriterien, die Kunst zu Kunst machen. Also wenn wir an bildende Kunst denken, da haben wir, glaube ich, einen Block sozusagen, der unverrückbar bleibt. Die Werke alter Meister zum Beispiel und dergleichen.
Kanon, aber wir haben, ne, sozusagen.
Auch,
ja.
Der Kanon, genau, ja, aber wir haben eben auch Grenzregionen, wo man vielleicht auch neu oder wo wir jetzt vielleicht am Aushandeln sind auch überhaupt. Also genau diese Frage, ist es denn schön? Nee, das ist nicht schön, brauchen wir nicht machen. Vielleicht spielen jetzt alle damit rum und generieren KI-Bilder und irgendwann sagen, das ist ein bisschen langweilig ist schon und sehen ja auch tatsächlich immer alle irgendwie gleich aus. sozusagen.
Oder, klar.
Viele. Und handeln sozusagen an diesen Rändern aus. Ich meine, so eine ähnliche Diskussion gibt es ja auch zwischen Design oder Handwerk und Kunst, ja, wo man auch vielleicht je nach Kontext, was weiß ich, ich sage mal vielmehr vorher, ein schön gestalteter Balkon, ja, in so einem alten Bauernhaus, muss man sagen, das ist Handwerk, aber vielleicht ist auch irgendwie in einer gewissen Perspektive Kunst, das handeln wir aus. Ja. Wir können auch die Perspektiven einfach, die müssen ja nicht sich ausschließen. Wir können die auch gleichzeitig einnehmen oder nicht gleichzeitig, aber nacheinander, nebeneinander einnehmen und sagen, jetzt habe ich die Brille auf, ich betrachte das aus der kunstgeschichtlichen und ästhetischen, also auf Schönheit bezogenen Perspektive. Ja. Und dann höre ich aber auf, ziehe meinen anderen Hut an und gucke mir das Handwerkliche an und gucke mir es als Handwerksstück oder als Designstück an.
Ja.
Und möglicherweise, so, wenn ich dich recht verstehe, könnte man ja auch oder sind wir ja eigentlich mitten dabei, genau auch KI-Kunst zu verhandeln
uns
Gedanken drüber zu machen. Und dann wäre dein Punkt auch sozusagen oder so eine Art Übereinkunft, dass wir jetzt einfach weder ausschließen noch für immer und ewig festhalten müssen, dass KI Kunst kann. Wir können es aber eben nicht ausschließen, dass KI auch Kunst kann unter den genannten Bedingungen. Das finde ich durchaus tatsächlich schon auch plausibel. Zumal man ja auch sagen muss, dachte ich mir so in der Vorbereitung, dass ja schon unser Reden darüber, dass wir es in Fratres aufgegriffen haben, dass wir da einen ganzen Thementag dazu
organisieren. Ja, genau.
Dass wir das jetzt nochmal aufnehmen, das ist ja schon, also wir holen es damit ja schon rein in diesen Raum, wo wir jetzt uns eben über Kunst unterhalten. Und selbst wenn wir dereinst sagen werden, das ist gar keine Kunst, das ist Schmarrn, das kann weg sagen, dann war es ja zumindest schon drin und offensichtlich sind wir uns nicht so ganz sicher, dass es das eine ist oder das andere nicht ist. Und vielleicht ist es dadurch ja auch schon, wenn man sagen, mindestens Kunst in einem ganz weiten Verständnis, nämlich Kunst als ein Weg, sich über Wirklichkeit, über was ist, was sein soll und so weiter, all die großen Fragen auch Gedanken zu machen, in dem Medium eben von Darstellungen, Musik, Literatur und so. Oder so, vielleicht wäre das ja auch etwas, wo man sagen können, es ist schon Kunst dadurch, dass wir drüber reden. So, jetzt vereinfacht gesagt.
Ja. Vielleicht, aber was ich auch denke, was eben ganz wichtig ist, vielleicht nochmal ein anderer Punkt, dass das kam ja auch so ein bisschen zur Sprache, ne, auch in Fratres und ich glaube auch bei dir, dass ein Kriterium ist, dass Kunst schön ist. Auch das würde ich bestreiten wollen. Denn gerade wenn ich an sozusagen kritische Kunst, damit ist jetzt aber gleich ein anderes Problem noch aufgegriffen, denke an politische Kunst, an subversive Geschichten, ja, also was weiß ich. Ich erinnere mich zum Beispiel an so eine Fotoausstellung aus brasilianischen Favelas, ja. Das war nicht schön, ja. Aber sozusagen, es hat etwas mit mir gemacht, als dem Betrachter. Und ich würde sagen, das, was ich da gesehen habe, war in dem Fall Fotokunst, ja.
Ja.
So, aber es war nicht schön, ja, im engeren Sinne jetzt, ja. Ja. Von daher würde ich auch sagen, von diesem Kriterium müssen wir uns ja eigentlich trennen, ne? Abseits der ganzen Debatten jetzt um was Schönheit oder was es dann vielleicht auch unterscheidet von ästhetischem Wert und so weiter, abseits von diesen philosophischen Debatten wird ja oft der Anspruch erhoben, naja, Kunst muss schön sein. Nee, muss sie nicht. Vielleicht ist die interessantere sogar die, die es nicht ist. Ja? Könnte man jetzt drüber streiten. Aber ich glaube, der wichtigere Punkt ist, und da merke ich dann eben, dass ich ein Stück weit dir eben schon entgegenkommen muss. Ja? Und deiner Position ist, wenn ich zum Beispiel davon spreche, von kritischer Kunst oder subversiver Kunst, also es natürlich gibt es auch eine Intention, jedenfalls oft, des Künstlers, der Künstlerin, was er sie mit diesem Kunstwerk eben zum Ausdruck bringen möchte. Und ich glaube auch, jetzt haben wir halt so so die zwei Extrempositionen dargestellt, ne? Du auf der, ich nenne es jetzt einfach mal auf der urheberfokussierten Seite, ja, und ich nenne meine mal die rezipientenfokussierte Seite, ja, und haben jetzt das so sozusagen als ein Gegeneinander dargestellt, aber vielleicht, das scheint mir ja vielleicht auch schon wieder so ein bisschen outdated zu sein heutzutage, wenn man über Kunst spricht, ja, analog. In den Literaturwissenschaften hat man ja eine Zeit lang, war der Autor ja tot, ne?
Ja.
Also
ja.
In dem Sinne, dass man gesagt hat, das ist völlig irrelevant, wer das geschrieben hat, unter welchen Bedingungen, bla bla bla, sondern wichtig ist, was du damit als Leserin, als Leser machst, sozusagen. Ja? Das ist ja aber eigentlich auch, das könnte man jetzt ja analog so ein bisschen zu meiner Position verstehen. Ja? Mhm. Das ist aber, denke ich, auch schon wieder eben out. Ne? Und natürlich betrachtet man heute auch in der literaturwissenschaftlichen Analyse und muss man dann vielleicht auch bei der Bewertung von Kunstwerken wieder betrachten, die Bedingungen, unter denen ein Kunstwerk entstanden ist. Also man fragt dann ja schon wieder danach, ne, was weiß ich, der hat das Buch jetzt irgendwie in der Weltwirtschaftskrise geschrieben. Und daraus erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen, warum er sie das jetzt hier so und so schreibt und da so und so und ne, was damit eben intendiert war. Ne? Und ich glaube, dass man ich würde eher zu meiner Position tendieren, aber ich muss schon zugestehen, wenn ich eben über mögliche kritische, subversive, was auch immer Kunst spreche, dass eben schon auch ein Stück weit die Intention des Künstlers mit reinkommt. Ja. Ja? Ja. Und dann ist eben aber die Frage, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du den Schritt so ein Stück weit mitgehen würdest, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage dann im Anschluss vielleicht, was das dann eigentlich für KI-generierte Kunst eben bedeuten würde. Ne?
Ja. Ja, also ich glaube, wir können uns da tatsächlich in der Mitte ganz gut treffen. Du hast ja gesagt, wir haben zwei jetzt Extrempositionen oder von denen sind wir ausgegangen. Und ja. Ich würde natürlich auf jeden Fall auch sagen, dass Kunstbetrachter, Betrachterinnen nicht Personen sind, die auf der Suche nach der versteckten Botschaft sind, die nur der Autor, die Autorin oder Künstlerin, Künstler in ein Werk gepackt haben. Also insofern lebt ja auch eigentlich Kunst, egal ob es bildende Kunst, ob es Literatur, ob es Musik ist, davon, dass wir da Dinge entdecken, die uns irgendwie ansprechen. Ja, auf einer ästhetischen Weise, das würde ich schon sagen, weil du vorher noch gesagt hast, das ist nicht der einzige, das ist schon auch ein Aspekt, aber vielleicht eben auch auf so einer kognitiven, einer inhaltlichen Art, dass wir irgendwie über Armut uns Gedanken machen oder vielleicht auf einer praktischen Ebene, dass wir sagen, nee, wir müssen was tun, wenn es, keine Ahnung, Klimawandel, Kunst oder Kunst zum Thema Klimawandel oder wie auch immer ist. Also auf all diesen Ebenen geben wir uns rein und ziehen uns da was raus. Ich glaube, das Einzige, was ich immer sagen würde, ist gegen diese der Autor ist tot Idee.
Ja.
Das ist ein gewichtiger Faktor ist, was der Autor oder die Autorin und im zweiten Schritt auch sozusagen die Umstände. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Elemente, die da eine Rolle spielen für Diskutive.
Ja, ja.
Dass die einfach eine Autorität haben und dass es interessant sein kann, sich mit dem, was der Autor, die Autorin oder Künstlerin, Künstler damit wollten, aussagen wollten, die Bedeutung, die sie reinlegen, sich auseinanderzusetzen. Das kann einfach interessant, aber dann setze ich mich vielleicht in erster Linie mit dem Werk auseinander und in der zweiten Linie mit den Aussagen der Autorin, des Autoren.
Ja, ja.
Und ich glaube, mehr denke ich, würde ich gar nicht sagen wollen. Das ist ein wichtiger Faktor und das kann interessant sein. Es muss es aber nicht. Ich muss nicht jedem sagen, du kannst nur erfolgreich das Museum besucht haben, wenn du jetzt herausfindest, was dieser und jener Künstlerin aussagen wollten. Mhm. Also insofern stimme ich dir da definitiv zu. Ich glaube aber eben auch, wie ich ja gerade sagte, dass Kunst nicht nur Ästhetik ist, wobei ich das schon interessant finde, mal vielleicht in einer anderen Sendung zu diskutieren, ob wir nicht immer irgendwie zumindest zurückgeworfen werden auf dieses Schön, also auf ästhetische Ideale, ästhetische Werte, als dasjenige, was eben den Bereich der Kunst auch identifiziert. Und jetzt meine ich gar nicht identifiziert als, was es ausmacht, so, oder gerne, sondern eher, was uns hilft, den gesellschaftlichen Bereich von anderen gesellschaftlichen Bereichen zu unterscheiden. Aber das ist tatsächlich, du hast ja gesagt, auch eine ganz andere Frage.
Ja.
Philosophische Diskussionen können wir vielleicht irgendwann mal drauf eingehen, weil mich das jetzt interessiert. Die wichtigere Frage für heute ist ja, die du auch aufgeworfen hast, was sagt denn das jetzt für KI oder die Frage, kann KI Kunst?
Ja.
Und jetzt meine Antworten wären drauf, ich möchte einmal nochmal zurückgehen auf die Aussage, die ich vorher mache, dass ja irgendwie sowas wie Bewusstsein nötig ist, um Sinn und Bedeutung in ein Kunstwerk zu legen. Und da denke ich immer, ja, also aktuell, das hatte ich ja so beschrieben, kann das KI nicht, kein Algorithmus hat Bewusstsein und so, aber ich denke mal, wir können das nicht ausschließen, ja. Und wer weiß, inwiefern Computer oder eben silikonbasierte Hardware irgendwann auch ein Level an Interaktionen ihrer Bestandteile erreichen, die sozusagen ähnlich ist wie unser Gehirn. Und auch wenn es Science Fiction ist, sozusagen aktuell noch. Aber ich will es halt einfach nicht ausschließen, dass es sozusagen Denken außerhalb von kohlenstoffbasierten Gehirnen gibt. Also ich könnte es nicht ausschließen. Und damit ist eigentlich eine zweite Idee verbunden, die jetzt mehr vielleicht auf die Frage anspricht, ob KI kreativ sein kann. Naja, ich frage mich halt immer, ob der Mensch wirklich so anders kreativ ist wie eine Maschine. Wenn ich jetzt ein Bild malen würde oder ein Musikstück oder ein Buch schreiben würde, dann habe ich ja auch dann ist mein System, sozusagen mein Kopf, ein trainierter Algorithmus, der Erfahrungen gemacht hat und versucht, diese Erfahrungen in irgendeiner Form in was Neues zu gießen. Und dann kommst du daher und sagst, ja, ob das eine gute Darstellungsform ist, das entscheidest dann du, wenn du es liest oder anschaust oder eben der Rezipient, die Rezipientin. Und genauso ähnlich ist doch vielleicht auch ein Algorithmus halt ein trainiertes System, das aus Bekanntem was Neues macht. Und ob das neu ist und eine gewisse Qualität hat, zeigt dann die Rezeption dieses Werkes und vielleicht eben die gesellschaftliche Vorarbeit, die wir machen, indem wir sagen, das klassifizieren jetzt als Kunst, das behandeln wir in Kunstzirkeln, in Galerien, in Lesezirkeln, in Lesungen und so weiter und anderes halt nicht. Also der Unterschied ist doch vielleicht gar nicht so groß und das wäre aber ein großes Stück entgegenkommen eben auch letztlich zu deiner Position. So, das wären meine zwei Cents.
Ja, das wollte ich... Das wollte ich gerade sagen. Ja, ob das konsistent zusammengeht, beide Punkte. Also ich habe dich jetzt ja so verstanden. Erstens, du würdest nicht ausschließen, dass KI irgendwann mal Bedingungen an Kreativität und damit auch die Schaffung von Kunstwerken erfüllen könnte, wie zum Beispiel ein Bewusstsein zu haben und dann eben auch eigene Intentionen auszuprägen und dann eben in deinem Sinne auf der Urheberseite sozusagen Kunstwerke erschaffen zu können. Ne? Das, genau, ja. Also dazu kann ich natürlich auch nichts sagen, ne? Können wir alle nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt ist es definitiv nicht so. Ob es irgendwann so sein wird, wissen wir nicht, mag sein. Ja, da würde ich natürlich auch mitgehen. Ne? Aber das würde ja bis dahin erstmal bedeuten, weiterhin, dass KI jetzt keine Kunst generieren kann, wenn wir so weit bleiben. Ne? Der andere Punkt, der zweite, den du jetzt gebracht hast, ist ja nochmal was ganz anderes, weil er eigentlich eher vom Resultat ausgeht. Wieder, ja. Ne? Und eben guckt, was kommt denn da sozusagen bei raus und wie bewerten wir das dann als Rezipienten? Du hast ja auch selber gesagt, das wäre dann eher sozusagen auf meiner Schiene, mit der ich hier in die Diskussion gestartet bin. Ne?
Ja. Ja.
Dem würde ich natürlich, im Ergebnis würde ich dem recht geben. Ich wehre mich immer aus verschiedenen Gründen ich finde sozusagen diese Analogie, Ziehungen in ganz verschiedenen Kontexten, da haben wir auch schon öfter drüber diskutiert, zwischen Mensch und Maschine tatsächlich schwierig, ja, weil ich schon inzwischen und immer mehr glaube, dass menschliche Intelligenz auch sehr stark mit Verkörperung zu tun hat und diesen ganzen Aspekten und das schon deswegen auch, muss man sagen, noch, ja, vielleicht, nicht sozusagen analog betrachtet werden kann. Weil, also was man vielleicht in gewisser Weise analog sehen kann, aber dann muss man eben die Urheberschaft komplett ausklammern, ist eben die radikale rezipientenfokussierte Perspektive. Ja. Das kann man natürlich machen, ja. Wir haben hier was vor uns, das betrachten wir vor unserem Hintergrund, unter unseren Bedingungen, unter denen wir das betrachten und machen irgendwas damit, bewerten das auf eine bestimmte Art und Weise, sagen, das ist Kunst oder nicht, ja. Von daher, also sozusagen im Ergebnis würde ich dir da vielleicht zustimmen, aber sozusagen der Weg dahin, den würde ich dir, glaube ich, nicht zustimmen.
Ja. Darf ich da ganz
kurz,
nur ganz kurz einhängen, weil mich das tatsächlich auf die Idee bringt, ob wir dazu auch mal eine Folge machen. Wir haben das schon öfter schon angesprochen, ich weiß, dass du da immer skeptisch bist bei diesem Vergleich. Und das würde mich sehr interessieren, warum? So ganz verstanden habe ich es jetzt trotz einiger Diskussionen, aber die haben wir immer nur angeschnitten, fürchte ich, nicht. Das würde mich schon sehr interessieren, weil ich gar nicht sagen würde, jetzt nur menschliche Intelligenz ist der maschinellen Intelligenz ähnlich. Das ist auch nochmal eine ganz besondere Frage und ich würde auch nicht jetzt auf ersten Blick, ohne das jetzt genau verstanden zu haben, abstreiten wollen, dass eine gewisse eine Körperlichkeit dazugehört. Was ich nur sagen wollen würde, ist, dass sowas wie Output generieren, also und in unserem Fall eben literarischen oder künstlerischen
Output generieren,
doch ganz ähnlich auf gewissermaßen trainierten Daten beruht, nämlich unseren Erfahrungen, die unsere Weltsicht prägen, wie so ein Algorithmus eben auch mit Bekanntem nur trainiert ist. Also
vielleicht ist eine ganz
besondere Frage, nämlich sind wir Menschen sozusagen, ist Kunst sozusagen Ausdruck, höchster Ausdruck vielleicht von Freiheit, der an gar nichts gebunden ist. Und da bin ich eben skeptisch, weil wenn ich mir was überlege, irgendeine Aussage machen will oder irgendwas raushau, dann das doch auch gebunden ist an eben mich mit meiner Erfahrung, mit meinem in gewissermaßen Training meiner Gehirndaten sozusagen.
Dann sage ich noch kurz auch noch was zur KI-generierten Kunst wieder. Da würde ich drauf antworten, ja, aber die Analogie wäre mir auch wieder zu kurz gegriffen. Und zwar einfach deswegen. Ich verstehe, worauf du hinaus willst und das trifft ja auch diesen Punkt, dass wir uns eben auch immer unter bestimmten Bedingungen intraindividuell, kulturell, sozial, wie auch im, ja, in bestimmten Relationen befinden und aus dieser Position heraus eben Kunst erschaffen oder Kunst betrachten jetzt. Ja?
Ja.
Aber, und das ist der Unterschied, wir können uns gleich, und das würde ich auch gar nicht bestreiten, na? Bis dahin würde ich dir recht geben. Und jetzt müsste man aber erstmal gucken, ob die diese, ob das tatsächlich analog verstanden werden kann zu mathematischen Bedingungen. Das wäre der erste Einwand, über die wir ja bei entsprechenden Systemen sprechen. Und der zweite Punkt wäre, dass wir uns aber immer noch zumindest bis zu einem bestimmten Grad kritisch zu diesen Bedingungen verhalten können.
Mhm. Ja.
Und das können KI, das ist vielleicht auch wieder eine noch nicht Angelegenheit, ja, aber das können KIs ja definitiv noch nicht. Ne?
Mhm.
Zumindest in einem sehr, wenn wir jetzt über maschinelles Lernen sprechen, in einem sehr, also dann könnte man vielleicht noch kommen und sagen, naja, aber die können ja sogar sozusagen ihre Teile der sie konstituierenden, also bei der Modellbildung, ne, Teile der sie konstituierenden mathematischen Formeln selbst ändern. Ne? Das könnte man vielleicht ja noch so hinbiegen, versuchen, dass das ein sich Verhalten zu Bedingungen ist, aber ist es ja nicht, denn es zieht, denn das Ganze gilt ja immer nur einem vorgegebenen Zweck. Ja? Ja. Also du sollst jetzt Katzen von Hundebildern unterscheiden. Ja? Lerne bitte, Katzen von Hundebildern zuverlässig zu unterscheiden. Und dann passiert etwas in diesem System, bis es das einigermaßen zuverlässig kann. Aber es hat sich ja nicht kritisch zum Beispiel zur Frage verhalten, warum es jetzt Katzen von Hundebildern unterscheiden soll. Ist das einigermaßen nachvollziehbar oder jetzt total wirr? Oder weißt du, was ich meine? Also die zwei Punkte sind erstens halt, unsere Bedingungen, mathematische Bedingungen, und der zweite Punkt ist, wir können uns kritisch dazu verhalten und KIs können es nicht.
Ja. Genau. Ja. Nee, finde ich super. Müssen wir vielleicht gar nicht jetzt so weit ausbreiten. Ich will nur eine Sache dazu sagen und vielleicht dich fragen, ob wir das nicht in eine der nächsten Folgen dann packen wollen. Weil das erste würde ich dir nämlich zugestehen, da hast du recht, das ist genau der Unterschied, wo man sagt, eben menschliches Denken ist eben nicht abbildbar in mathematischen Funktionen. Das müssen wir diskutieren, ob es nicht eine funktionale Ähnlichkeit gibt. Das wäre das erste, aber wirklich jetzt nur, also nur als Teaser sozusagen für eine andere Sendung. Und das zweite ist, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an denke ich zumindest, oder das wäre die Frage, in der Freiheitsdebatte, in der Frage, ob Menschen frei sind. Und da ist nämlich eine wirkmächtige Vorstellung davon, dass wir auf jeden Fall sowas wie Willensfreiheit haben, weil wir uns eben zu unseren Wünschen und unseren mentalen Produkten, also was wir so wünschen, denken und wie wir handeln, dass wir uns sozusagen auf einer zweiten Ebene drauf beziehen können und dann dazu stellen können und die ablehnen oder nicht ablehnen. Und das ist eben etwas, was von dem du sagst, das fehlt Maschinen.
Ja.
Ich will das jetzt gar nicht sozusagen aufnehmen oder kritisieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ob das wirklich der Unterschied zu Maschinen ist oder sein wird, auch wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, weil auch diese Fähigkeit, sich eben zu seinen eigenen, wie man sagt, Volitionen, also den Wünschen, dem Willen verhalten zu können, ist ja eine Fähigkeit, die auf genau den gleichen Mechanismen beruht, die uns überhaupt diese Wünsche und den Willen herbeiführen, sozusagen. Also das könnte man sagen, ist eine Fähigkeit, die aus der Komplexität unseres Gehirns beruht. Und da würde ich sagen, naja, wer sagt denn, dass nicht auch sozusagen Silikon-Chips, wenn man so will, also ein Computer-Hardware, die Komplexität erreicht, der Interaktionen der einzelnen.
Das stehe ich dir zu. Das habe ich ja gerade.
Auf sich selber rekurriert.
Deswegen habe ich ja gesagt, dann sind wir wieder bei einer noch nicht möglichen Angelegenheit. Ne? Dann ist immer wieder im Spekulativen, vielleicht ist das irgendwann mal möglich und dann müssten wir das natürlich nochmal neu bewerten. Ja, da wäre ich ja auch wieder bei dir. Ne?
Dann machen wir dann die eigene Folge, wenn es soweit ist.
Wenn es den Podcast dann noch gibt, dann haben wir dann schon den 50. Geburtstag gefeiert, wahrscheinlich.
Das ist aber optimistisch. Aber ja.
Ja.
Würde ich sogar ähnlich.
Ja, nee, aber okay, vielleicht nochmal zurück zu unserer Frage, wenn wir jetzt versuchen, diese beiden Extrempositionen ein Stück weit zusammenzubringen, ja, dann ist ja doch wieder die spannende Frage mit Blick auf darauf, was das für KI-generierte Kunst bedeutet, was das eben für eine KI als Autor bedeuten würde. Denn ich habe ja gesagt, ne, dass man heute sich vielleicht auch doch wieder damit beschäftigt, unter welchen intraindividuellen, sozialen, kulturellen, politischen Bedingungen hat jemand ein Kunstwerk erschaffen und dann auf der anderen Seite eben unter welchen Bedingungen wird es wie, warum, von wem als solches wahrgenommen. Ne? Und wenn wir jetzt eben, wenn jetzt aber tatsächlich intraindividuelle Bedingungen alleine schon, ja, des Autors oder des Urhebers ein relevanter Aspekt sind, dann scheinen wir ja vielleicht wieder ganz nahe an dem zu sein, was du gesagt hast, nämlich, dass wir zum Beispiel eben sowas wie Bewusstsein bräuchten, was wir aber in KIs nicht haben. Und dann müsste ich dir vielleicht recht geben und sagen, naja, dann gibt's halt keine, oder kann es zum jetzigen Zeitpunkt keine KI-generierte Kunst geben. Aber ich würde vielleicht sagen, genauso wie man ja auch, es wird ja viel darüber gesprochen, dass wenn wir KIs bauen, ja, und programmieren, dass da sozusagen unser ganzer Garbage, ja, mit reinkommt. Jetzt mal salopp gesagt, dass unsere Wertvorstellungen da mit reinkommen, ja, dass sozusagen in diesem Sinne die sozialen und kulturellen Bedingungen, die es gerade gibt, ja, oder die gerade herrschen, eben Eingang finden in die Entwicklung solcher Systeme. Ja. Und damit ist man ja sozusagen wieder eigentlich primär auf der menschlichen Seite, die Bedingungen, die uns interessieren, die dann eben da Eingang finden und die nachher uns auch wieder beeinflussen, ja, oder eben das Kunstwerk. Und ich glaube, dass es vielleicht auch deswegen dann mit Blick auf diese intraindividuellen Bedingungen reichen könnte, sich eben die technischen, mathematischen, informatischen Bedingungen solcher Systeme anzugucken, also tatsächlich eben zu schauen, letztlich zu gucken, was kann das Ding denn überhaupt, wenn ich den und jenen Prompt zum Beispiel eingebe, ja, und dass ich dafür gar nicht auf die Bewusstseinsebene und sowas gehen muss, ja, sondern dass ich eben sagen kann, was sind die mathematischen Bedingungen dieses Systems, ja, und dann eben, was sind vielleicht die sozialen, kulturellen, politischen Bedingungen, unter denen bestimmte Prompts eingegeben wurden zum Beispiel, ja. Und dann wäre ich dem, glaube ich, mit Blick auf KIs gerecht geworden, also beide Perspektiven, die Rezipientenperspektive kann ich ja sowieso, ne, nachher noch betrachten. Die Urheberperspektive auch einzubauen und zu betrachten und gleichzeitig aber sagen zu können, okay, KI kann Kunst generieren. Das wäre mein Vorschlag.
Ja, ja.
An der Stelle.
Ja, finde ich gut. Ich glaube, das weist auch auf, glaube ich, auf eine gewisse Art des Umgangs mit KI hin. Ich habe kürzlich, verlinken wir euch auch, ein Interview gelesen in EPD Film mit Nira Postkurz, die ist KI-Officer an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Und die schreibt zum Beispiel, also sie schreibt über den Einsatz von KI im Film. Das ist eigentlich in Klammern ein kleiner was zu, auch ein wichtiger Hinweis auf, was auch KI bringen kann, Klammer zu. Und die sagt aber zum Beispiel, dass man eben schon auch genau überprüfen muss, aber damit eben, so würde ich jetzt dich dann verstehen, spielen kann,
ja,
was eine KI als Kunstgenerator produziert. Sie sagt, wenn man da sagt, mal mal oder zeichne oder entwirf eine deutsche Frau, dann kommt dann immer ein blondes Dirndl, Dirndlfrau,
ja, genau,
raus sozusagen. Und das ist, was du eben sagst, ja, das sind sozusagen so kollektive Vorstellungen davon, was eine deutsche Frau sozusagen ist, die dann da rauskommen. Aber sie sagt eben, da muss man sich eben dessen auch bewusst werden und damit umgehen. Und so hätte ich dich jetzt verstanden.
Ja.
Genau diesen Umgang damit, der macht sozusagen der ist Teil des Produzierens von Kunst durch KI. Also ja. Es ist eben nicht das Darstellen dann der Person, sondern eben auch des Umgangs.
Genau.
Oder? So ein bisschen das Freilegen der Hintergründe.
Genau, und da ist dann tatsächlich eine Analogie. Ja? Genauso wie wir sowas sagen würden wie der Künstler XY, ja, das ist ja ganz klar, dass der das so dargestellt hat, das hat man halt 1920 so.
Ja.
Ja, so hat man das halt gesehen. Ja,
ja? Ja, stimmt.
Und ohne dass man aber eine Analogie im engeren Sinne zwischen Mensch und Maschine, so wie du es jetzt vorgeschlagen hast, herstellen muss. Also das ist doch eine Analogie. Kann man dann genauso sagen, naja, unter den Bedingungen, ne, die da herrschten und so wie das System funktioniert hat, kam eben dabei raus eine blonde Frau im Dirndl, ja, wenn ich gesagt habe, mach doch mal eine deutsche Frau. Ne? So. Also das wäre doch vielleicht, na, vielleicht kam da ja doch ein Konsens im Ergebnis dann.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, es zeigt nochmal, dass, glaube ich, eben, oder vielleicht würde ich dich so interpretieren, auch du sagst, ob es richtig ist, dass eben die Nutzung von KI als Tool, genauso wie es in anderen Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen, eben auch als Tool, als Instrument verwendet wird, durchaus dann eben auch einen Wert haben kann und dann untersucht werden kann im Sinne von auch politischen Aussagen, die dann mehr oder weniger eben auch auf den Autor, die Autorin rekurrieren. Und umgekehrt, das wollte ich vorher zu diesem Filmding noch sagen, ist es natürlich eben auch ein befreiendes Tool, weil es eben Leuten, die nicht Zugang zu Hightech-Kameratechnik jetzt im Film haben, eben ermöglicht, eben Kunst zu produzieren, wenn nur eben damit gleichzeitig auch eine Reflexion darüber eingeht, in der Rezeption, im Betrachten und im Auseinandersetzen mit diesen Werken über die, wie du sagst, die technischen Bedingungen. Ja, so.
Ja. Genau. Ja, ja Mensch, das Andreas, dann haben wir ja doch noch hier, wir sind sehr weit.
Hart erarbeiteter Content. Ist schon unglaublich einige wichtige Themen. Darf ich noch einmal schamlos Werbung machen?
Mach Werbung.
Für alle Leute, die diesen Podcast, diese Folge vor dem 19. November anhören und die sich im Raum südlich von München befinden, habe ich einen Hinweis, nämlich auf eine Veranstaltung, die ich selber mitorganisiere, die zwar nicht über KI geht, aber doch über Kunst und Kultur. Und die fragt nämlich, wie politisch Kunst ist oder wie politisch Kultur.
Ja.
Und Ausgangspunkt ist genau die Frage, die du vorher, finde ich, so richtigerweise angesprochen hast, nämlich, sind denn ästhetische Werte oder ist denn also schön und nicht schön, ist es das Einzige, mit dem wir, oder sind es die einzigen Kriterien, mit denen wir Kunst betrachten sollen? Man könnte ja sagen, das ist die Aufgabe von Kunst, nämlich Schönheit und irgendwie Rückzug aus all den Unbillen dieser Welt zu ermöglichen. Oder man kann sagen, und auch das kam ja in unserem Gespräch heute mehrfach vor, eine Kunst hat auch eine politische Aussage, egal ob Rezipienten oder auf Autorinnenseite. Wir werden darüber sprechen beim sogenannten Warngauer Dialog mit dem Galeristen Florian Sundheimer und dem Kabarettisten Christian Springer, der sehr, sehr politisch ist und den ich sehr, sehr schätze. Und mit dem Musiker, dem Zittermane, der auch sehr, sehr politische Kunst macht und tatsächlich selbst sein Instrument aus bestimmten verkrusteten politisch-kulturellen Zusammenhängen herausgerissen hat und in neue Kontexte gestellt hat, revolutionäre und subversive Kontexte, die Zittern nämlich. Also all diese Themen werden wir mit diesen wunderbaren Gästen besprechen und es ergeht herzliche Einladung an alle von nah und fern, aber es findet halt analog im Süden von München im beschaulichen, kleinen, schönen Ort Warngau statt. Und das wollte ich noch hinzufügen, 19. November, 19.30 Uhr, wenn ich mir diese schamlose Eigenwerbung erlauben darf.
Das ist perfekt, das passt doch auch total gut und da kann ich nur bestärken, geht alle hin, macht den Laden voll und schaut euch das hin. Ich werde es leider nicht schaffen, aber wäre gerne gekommen.
Nächstes Mal.
Genau.
Aber wir sind am Ende und kurz vor dem Highlight.
Wir sind kurz vor dem Highlight. Vielleicht vorher noch der Hinweis, wie immer, auf unsere Social Media Präsenzen. Schreibt uns, kommentiert, was wir hier so von uns geben. Kritisiert, lobt, was immer ihr möchtet. auf, oh je, jetzt geht's wieder los, ne? Auf LinkedIn, ich glaube, wir müssen uns das mal aufschreiben. Auf LinkedIn, auf Blue Sky, auf Facebook, auf Instagram natürlich, weiterhin auf X. Habe ich was vergessen, Andreas?
Nee, E-Mail, Homepage, ja. Als Kontakt oder Informationsmöglichkeit. Ja. Genau.
Vielleicht sollten wir zukünftig nur noch sagen, alles, was es so gibt.
Ja, ja. Genau. Oder vielleicht nur das, was wir nicht bedienen. Ja. Das gibt es ja dann auch. Aber ne, hast du richtig gut gemacht. Ja. Alles dabei.
Ja. Dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Punkt, ne? Hast du ja schon gesagt.
Zum wichtigsten Punkt. Ja. Und du fängst heute an.
Ich fange heute an, ja, das mache ich.
Nach deinem grandiosen Tipp letztes Mal bin ich gespannt, was du heute machst.
Fandest du den grandios?
Ja.
Finde ich gut, da kann ich dir noch jede Menge mehr dazu geben. Aber gut, machen wir mal irgendwann. Vielleicht ja am Jahresende, was auch immer da kommen wird.
Was auch immer da kommen mag. Ja.
Ja. Nee, also bevor ich meinen Musiktipp abgebe, nochmal, wir sind ja noch die Playlist schuldig und das ist mir vorgestern wieder eingefallen und dann wollte ich dich aber damit nicht belästigen, da müssen wir vielleicht nochmal genauer gucken, wie wir das machen. Also,
haben wir es jetzt gesagt, wir machen es?
Wir haben gesagt, wir machen es, ja. Wir lassen die Hauptplayliste, dass es vielleicht nicht zu viele werden, ne, dass wir wirklich so Überlisten machen und dann wäre halt die Frage, wir einfach schon nach dem Titel, nennen wir es zum Beispiel die rockende Dissenspflege, die tanzende Dissenspflege oder wie benennen wir das? Die kiffende Dissenspflege, wenn es um Reggae und Ska geht. Ja, ich weiß es nicht. Da müssen wir vielleicht nochmal Ideen sammeln, aber wir machen das und ich hätte dann vorgeschlagen, dass wir vielleicht auch für die Shownotes ein Linktree einfach einrichten, mal, dass wir alle Links auf einer Seite einfach dann gesammelt haben. Ich weiß nicht, was du davon hältst.
Ja.
Gut.
Ja, das finde ich gut. Da werden wir uns jetzt nach der Folge in den nächsten Tagen damit beschäftigen.
Gut, aber nachdem letzten zwei Wochen, in denen wir ja mit Krypta und dem Spotify-Radio dazu durchgetanzt haben, sozusagen so metaphorisch so zwischen 2 und 5 Uhr nachts, würde ich mal sagen, habe ich mir überlegt, dass wir uns in den nächsten zwei Wochen so langsam Richtung Chill-Out-Area bewegen und habe deswegen von Schulze und Schulze auch schon was Älteres aus dem Jahr 2013. Das Stück heißt Mind Control. Zwei House-DJs, die sich, ich glaube, auch 2012 erst irgendwo als Studis kennengelernt haben. Und seitdem, ich weiß gar nicht, ob die immer noch die Clubs unsicher machen, aber sehr lange das getan haben. Und da mein Tipp, hört da rein, drückt danach wieder auf Spotify Radio und dann gucken wir mal, was in zwei Wochen so im Angebot ist.
Du kannst nicht, also du hast angefangen, indem du ganze Platten empfiehlst und jetzt empfiehlst du sogar ganze Spotify-Radios. Also, junger Mann, das irgendwann, ja. Aber natürlich hast du völlig recht. Ja, das ist ja das Schöne an diesen Empfehlungen, dass man dann aufs Radio klicken kann und in dieser Richtung weiter entdecken kann. Ich wollte bin ich total gespannt und finde ich es auch super, dass wir in die Chill-Out-Area gehen. Ich würde allerdings mich und euch nochmal kurz auf die Tanzfläche oder beziehungsweise vielleicht ins Gym. Ja. Ich habe nämlich ausgehend von deinem Tipp auf meine Workout Techno- und Rave-Liste geguckt. Ja, Musik, die sehr, sehr gut zum Sport machen sich eignet und da ist mir nämlich gekommen, da habe ich einige coole Sachen da drauf und eins davon möchte ich jetzt euch präsentieren. Das ist ein Stück auch eines Techno-Duos, Techno-House-Duo, Hidden Empire heißen die und die haben ganz viele fantastische Stücke, aber eins, das jetzt auf die Playlist kommt, habe ich besonders viel gehört, vielleicht auch durch Zufall, auch beim Sport machen, das heißt Kashmir. Geht, glaube ich, also knapp 8 Minuten und kann man, bevor man also in die Chill-Out-Area geht oder in den ganz hervorragend hören, die Gewichte, die fliegen da nur so rum, wenn man die Musik laut auf dem Ohr hat oder in dunklen Kellern zwischen 2 und 5 Uhr sich aufhält.
Ah, also ich höre daraus, da rumst es ordentlich noch. Ich kenne es noch nicht, ich muss es mir dann auch jetzt gleich noch anhören.
Titel der Sendung, da rumst es ordentlich.
Ja, sehr gut. Also dann die Hälfte von euch bleibt einfach noch auf dem Mainfloor und die andere bewegt sich langsam Richtung Chillout.
Ja, genau. So. Ja. Und da kommt sie dann zum Kiffen. In die
ja,
genau. Ja, das ist was anderes. Okay.
Ja. Ja, gut, alles
Sebastian.
Klar.
Super.
Hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr. Ich bin fertig für heute.
Ja, alles klar. Dann ich auch. Und es bleibt, wie immer, nur zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.